Hallihallo, willkommen zur Episode 9 von Artbusters und Blockhauses. Wir sind Felix und Armin, zwei Papas aus Frankfurt und München, die sich seit 30 plus Jahren kennen und sich sehr gerne über Filme austauschen und sich jetzt seit, ich glaube, letztes Jahr, genau vor einem Jahr, entschieden haben, lass uns doch über Filme reden. Und dann haben wir das angefangen und haben jetzt es geschafft, in einem Jahr heute die 9. Folge aufzunehmen. Jede Woche nehmen wir es uns vor, darüber nachzudenken, welchen Film wir in dem Monat anschauen. Und dann sagen wir, welchen Blockbuster magst du schauen, Felix? Dann schlage ich ihm was vor und er schlägt mir einen Arthouse vor. Und dann schauen wir uns die beide an. Meistens gefallen sie uns, manchmal gefallen sie uns nicht. Und dann reden wir darüber. Genau, und jetzt haben wir eine lange Pause gehabt. Es war ein sehr, sehr, sehr viel beschäftigter, sehr intensiver Juli und auch August. Aber wir wollten unbedingt nochmal eine Folge aufnehmen. Und deswegen haben wir uns heute hier einen Tag vor meinem Urlaub zusammengefunden, um die Filme der Woche zu besprechen. Genau, und dann gebe ich doch mal ganz kurz rüber an meinen geliebten Co-Host, dass der auch nochmal Hallo sagen kann. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein, oder?
Genau. Hallo auch nochmal von meiner Seite an dich, Armin, und an die große Zuhörerschaft, die uns da draußen am heutigen Abend oder wann auch immer sie mögen zuhören. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, ne? Wir nehmen uns immer wieder vor, wir machen das ganz, ganz schnell. Aber tatsächlich lag es, glaube ich, dieses Mal daran, dass die Blockbuster-Welt nichts hergegeben hat.
Das ist richtig.
Erst einmal, was wir so, also du bist ja eigentlich derjenige, der den Blockbuster aussucht. Also nochmal ganz kurz zu unserem Rollenverständnis. Der Armin erfüllt sozusagen hier die Rolle des Blockbuster-Liebhabers und ich die Rolle des Arthouse-Liebhabers, obwohl wir da in Wirklichkeit, glaube ich, eigentlich für beides offen sind. Und der Armin schlägt die Blockbuster vor und da hat sich einfach eine Zeit lang jetzt nichts getan. Und die Spannung wollen wir jetzt natürlich hochhalten. Viele haben es im Titel schon gesehen, worum es heute geht. Wir werden es trotzdem später nochmal genau sagen. Jetzt gehen wir nämlich erstmal dazu, was wir uns so angeschaut haben. Das war eine neue Sektion, die wir jetzt, glaube ich, vor ein oder zwei Folgen eingeführt haben, dass wir euch ein bisschen erzählen, what we've been watching. Die letzten
genau,
Monate.
Und falls ihr noch nicht genug Filme oder Serien euch anschaut, haben wir gedacht, wir geben euch mal mit, was wir so geschaut haben und ob wir es gut oder schlecht finden. Da es schon so lange her ist, habe ich tatsächlich recht viel geschaut in der Zwischenzeit. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal, weil ich so begeistert bin. Ich habe das Succession Show-Finale geschaut, Succession Season 4. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist wirklich die beste Serie, ich glaube, der letzten 10 Jahre. Also spielt ganz easy in der Liga von Better Call Saul und Breaking Bad und Game of Thrones und The Wire mit. Geniale Storytelling, geniale Charakterentwicklung, geniale Darsteller. Und wie die Amerikaner auch so schön sagen, die haben auch das Landing gut gestickt. Also die haben die Show nicht zu lange herausgezögert, bevor es dann schlecht wurde, sondern die haben genau zur richtigen Zeit aufgehört. Also geniale Show.
Armin, aber da muss ich ganz kurz einhaken. The Wire.
Hau rein.
Also das muss ich dann doch nochmal überprüfen. Also
das
Wire.
Musst du überprüfen, aber
und
du wirst nicht enttäuscht
Mad Men
sein.
Du hast Mad Men vergessen. Und Mad Men war, glaube ich, noch vor 10 Jahren und Mad Men ist wirklich ganz, ganz nah dran an The Wire.
Das muss ich noch verifizieren tatsächlich, aber werde ich. Das habe ich auch, ist auf meiner Liste auch sehr weit oben. Auf meiner Liste sehr weit oben sind Peaky Blinders und tatsächlich Mad Men, also die muss ich auch alle noch schauen, insofern noch viel vor. Dann habe ich mir angefangen, Killing Eve anzuschauen. Ich habe so viel Gutes gehört von der Serie, spannender Psychothriller mit einer guten Portion schwarzem Humor und sehr britisch, aber konnte ich bisher nicht so sehr in meinen Bann ziehen. Also ich gebe dem mal eine Chance, aber bisher war es nur so okay, insofern mal schauen. Dann habe ich, Felix, du musstest ja bis dir dem entkommen, Creed 3 geschaut. Den konntest du dich jetzt zum Glück entziehen, aber für mich als alten Rocky-Fan natürlich totales Must-See. Und ich musste wirklich auch meinen Hut von Michael B. Jordan ziehen. Für alle Leute, die Rocky gerne schauen und gut finden, ist es wirklich eine sehr gelungene Weiterführung der Rocky-Saga. Und wichtiger, schafft es auch einfach eine coolen Charakter, interessanten Charakter und eine tolle schwarze Story, um seinen Charakter Adonis Creed zu erzählen. Und das ohne auf den, sag mal, breiten Schultern von Sylvester Stallone und dem Rocky-Charakter zu stehen. Also bisher alle drei sehr gelungen und alle irgendwie anders, aber ich fand die alle bisher sehr gut.
Bei wie vielen sind wir jetzt insgesamt? 3 Creed, 6 Rocky, das heißt 9 Filme müsste man gucken, ne? Hm.
Ja, ich weiß nicht, ob man die gucken muss, aber also ich gucke die immer wieder gern, weil die einfach halt mich voll unterhalten. Letztens bin ich auf YouTube gegangen und habe angefangen, was zu suchen, was mit R angefangen hat. Und dann kam sofort Rocky 3, The Final Fight, weil ich den schon so oft auf YouTube mir nochmal angeschaut habe. Insofern.
Der Algorithmus hat dich entdeckt.
Was es über mich sagt, weiß ich nicht genau, aber ja. Genau, dann habe ich The Idol geschaut und über die Show ist ja auch sehr viel geschrieben und gelacht worden, dass sie wirklich so der albernste Flop von HBO seit einer sehr langen Zeit ist. Und ich muss halt tatsächlich auch sagen, es ist wirklich schon auch ein bisschen peinlich, die Show. Hat so ein bisschen, was habe ich dir ja gewhatsappt, so ein bisschen was von Showgirls, dem Film. Vielleicht ist es in 20 Jahren auch absoluter Kult, weil es halt so trashy ist, dass man es irgendwie dann doch wieder anschaut und denkt, oh mein Gott, war das schlecht, aber bisher ist es irgendwie so schlecht, dass man eher sich nicht weiter damit beschmutzen will und nicht so steht, dass man sagt, oh, das ist so albern, dass ich eigentlich da noch weiterschauen möchte. Insofern, also keinen Daumen hoch. Dann habe ich mir eine ganz gemütliche Show angeschaut, die heißt Platonic auf Apple TV Plus. Da geht es um, sag mal, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Zwischen den Darstellern Rose Byrne und Seth Rogen eskaliert und übertreibt es manchmal ein bisschen, aber ich muss sagen, dass irgendwie die beiden haben gute Chemistry und die Show, man kann irgendwie so als Parent sehr gut zu den Charakteren relaten, deswegen fand ich die sehr gut und habe die auch durchgebinged. Also die kann ich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen leichte Unterhaltung möchte. Und letztes Mal hast du ja gesagt, Felix, du hast Jurassic Park geschaut, also ein Rewatch. Und ich habe mir jetzt in den letzten Wochen Crimson Tide und Alarmstufe Rot gerewatcht. Und die Filme, also ich meine, die sind natürlich, also ich meine vor allem Alarmstufe Rot ist natürlich jetzt nicht ein cineastischer Klassik, aber
ja, du hast filmanalytisch untersucht, wie der Actionfilm das Meer aufgreift.
Ja, genau. Aber der Film, weißt du, ich schaue mir den so oft an und ich muss immer noch schmunzeln und der geht einfach, die 90 Minuten gehen vorbei wie im Flug. Ich habe den im Zug geschaut und fand den einfach super unterhaltsam und Crimson Tide schaue ich mir auch immer wieder gerne an, weil Gene Hackman und Denzel sind da einfach in Topform und die Hans Zimmer Musik tut ihr das Ihrige, um den Film noch auf ein anderes Level zu heben. Also den fahre ich auch immer wieder gerne an. Insofern hat mir Spaß gemacht. Ein absolut klassischer Rewatch, den man sich immer wieder antun kann. Was hast du denn gerewatcht oder gewatcht,
Felix? Also normalerweise schmiere ich ja in dieser Kategorie immer total ab, weil ich zu nichts komme. Aber dieses Mal habe ich tatsächlich mehrere Filme geguckt. Also das, was auf jeden Fall, glaube ich, ein Unterschied zwischen uns beiden ist, ist, dass ich eher Filme gucke in der Zwischenzeit. Ich würde sogar mal die These aufstellen, aber das müssen wir jetzt nicht breittreten, dass das goldene Zeitalter der Serien gerade schon wieder eigentlich beendet wird, weil wir eine große Flut an Serien haben, die, glaube ich, qualitativ nicht mit dem mithalten, was es früher halt einfach viel seltener mit längeren Vorproduktionszeiten gab, sondern jetzt wird einfach viel rausgeschossen. Wie gesagt, Succession gebe ich auch nochmal eine Chance, aber ich muss wirklich sagen, in den letzten 3-4 Jahren habe ich keine Serien mehr gesehen, die mich so wirklich in ihren Bann gezogen hat. Kann mir vorstellen, dass ich damit eher alleine auf weiter Flur stehe, weil ja eigentlich viele, glaube ich, immer noch einfach Seriengucker sind. Ich habe ein Netflix-Abo, das mich stört, weil Netflix hat nämlich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, ob du noch ein Netflix-Abo hast, aber da kommen eigentlich keine guten Filme oder Serien mehr rein und ich habe immer noch dieses Abo am Bein hängen und dann habe ich aber irgendwann meine Liste entdeckt mit den Filmen, insbesondere Rewatches, die ich noch sehen wollte, bevor ich das Ding jetzt wieder kündige, habe ich mir jetzt mehrere Filme reingezogen. Und das übrigens auch, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu an dieser Stelle, auch mal über mein iPhone Max, das zumindest einen großen Bildschirm hat. Zu dem Thema möchte ich übrigens sagen, ziemlich coole Anekdote. Ich glaube, es war ein bekannter französischer Arthouse-Filmemacher, der gesagt hat, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aktuell lebend noch, also keiner von der Nouvelle Vague, sondern noch einer von dem modernen französischen Kino, der gesagt hat, naja, wir haben früher die ganzen Filmklassiker auch auf kleinen Kekskisten geguckt, ne? Da waren das kleine Fernseher und wir haben trotzdem uns komplett durch die Klassikwelt durchgeschaut und haben so die Filmwelt kennengelernt und sie lieben gelernt. Deswegen kleines Plädoyer für Filme gucken auf dem Handy, kann man auch mal machen zwischendurch.
Kann man also auf jeden Fall machen, ja.
Ich habe gesehen, ich habe jetzt nämlich eine super Anknüpfung und Brücke zu deinem Showgirls Geschichte. Man darf nämlich ganz kurz nicht vergessen, Showgirls ist von Paul Verhoeven, ne? Also
ja.
Das, ich glaube wirklich, dass man die Idol am Ende nicht mit Showgirls vergleichen kann. Auch wenn Showgirls, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin großer Showgirls-Fan. Ja, der hat was Trashiges, der hat aber einfach auch eine ganz coole Erzählebene und zieht einen richtig in Las Vegas mit rein. Und ich habe von Paul Verhoeven den neueren Film gesehen, der heißt Elle mit Isabelle Huppert.
Habe ich gehört.
Und der ist gut. Wirklich, also das wäre eigentlich ein Arthouse-Film, den wir hier wunderbar besprechen könnten, weil der sehr überraschend, sehr krass ist. Der fordert viel von seinem Zuschauer mit verschiedenen Handlungssträngen und so weiter und so fort. Also, und er hat auch noch irgendwie mit dem, er hat so das Thema Sexualität und Grenzen überschreiten, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Also wäre eigentlich ein Bombending für uns, aber egal. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, sehe ich gerade 12:11. Ich habe Rewatches gemacht von Michael Mann. Ich habe Michael Mann wieder für mich entdeckt. Und zwar habe ich Miami, ich habe Miami Vice nochmal gesehen. Den hatte ich irgendwann mal richtig schlecht gefunden.
Ich
den
auch.
Den fand ich jetzt im Doppelpack mit Heat. Ich habe nämlich Heat und Miami Vice gesehen. Beides großartige Polizistenfilme, weil Michael Mann in den 90ern, gut, bei Miami Vice waren es dann die 2000er, eigentlich ein neues Element in den Polizisten, Actionfilmen und Thriller gebracht hat, nämlich, dass die Personen alle auf einmal Gefühlsleben haben plötzlich, ne? Also so ein Stallone oder Schwarzenegger hatten ja eher begrenzte Gefühlsleben, ne? Und dann hat er nochmal so eine neue Sache reingebracht. Und auch bei Miami Vice ist das so, dass die Liebesgeschichte, die funktioniert total zwischen wer ist es?
Colin Farrell
und XY, mir fällt ihr Name jetzt gerade nicht mehr ein. Also auf jeden Fall finde ich auch Miami Vice alleine schon wegen der Ästhetik, die Michael Mann ausmacht, eine Hammerfilm. Über Heat brauchen wir uns überhaupt gar nicht zu unterhalten. Meisterwerk. Dann habe ich Eastern Promises gesehen von David Cronenberg. Kanadischer Regisseur, Meister seines Fachs. Eigentlich macht er gar nicht so Thriller-Geschichten, aber ich habe den gesehen, nochmal den Film, weil ich irgendwo eine Top 20 Liste der besten Fight-Szenen nochmal nachgelesen hatte und dann war tatsächlich diese Sauna-Szene drin. In der Viggo Mortensen, ich hoffe, er heißt so.
Die ist auch richtig cool, ja.
Wo er nackig sich da kloppt und das ist schon stark aufgenommen. Dann habe ich Ad Astra geguckt mit Brad Pitt.
Okay, interessant. Den wollte ich mir schon mal anschauen.
Weil ich wirklich sehr auf Science Fiction stehe und das auch immer, wenn die so einen philosophischen Touch haben, finde ich, können einen Science-Fiction-Filme einfach, können einem einfach Science-Fiction-Filme sehr, sehr viel geben. Aber Ad Astra fand ich von der Geschichte her total flach. Also ich war eher verwundert darüber, dass der in einer Reihe genannt wurde mit Solaris oder 2001 oder jetzt vielleicht neuer auch Interstellar. Obwohl ich Interstellar, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, Christopher Nolan, auch Interstellar gar nicht so stark fand. Und dann habe ich, um jetzt auch noch mal zwei Nicht-Rewatches reinzubringen, neben Ad Astra, die eher aus der Popcorn-Ecke sind, ich habe A Quiet Place 1 zu 2 geguckt. Und ich finde tatsächlich, dass die Prämisse, also sozusagen, ne, die Aliens sind auf der Welt, wir dürfen nicht laut sein, die funktioniert bei dem ersten Teil ziemlich gut. Also ich bin großer Fan von sagen wir mal, eher mittelbudgetierten Hollywood-Filmen, die neue Ideen bringen. Ne? Und ich finde, A Quiet Place ist eigentlich total die coole Idee. Super umgesetzt. So ein bisschen wie hieß dieser Cloverfield? wo die ganze Zeit mit der Handycam aufgenommen wird, ne? Wo dann, also das sind immer wieder so Sachen, wo ich sagen muss, die gucke ich mir dann echt gern an. Und bei A Quiet Place war es auch so, der zweite Teil ist dann schon, obwohl er, glaube ich, aus der gleichen Feder ist. Das ist ja, glaube ich, dieser John, der Mann von der Emily Blunt, sage ich jetzt einfach mal, ne? John Krasinski oder irgendwas?
John Krasinski und Emily Blunt bin ich ja ein bisschen verliebt, insofern.
Die kommt heute auch noch mal, Armin. Die kriegt heute auch noch mal ihren Platz. Genau, so, und jetzt sind wir bei 15:37 und haben viel zu lange über unsere What We've Been Watching geredet. Nein, das
ist ja wichtig, weil unsere Zuhörer, die wollen ja auch mal so ein bisschen Inspiration, was für andere Filme es noch gibt. Insofern immer gut, ja.
Armin, was hast du denn... um jetzt mal endlich aufs Thema zu kommen, was hast du denn heute für einen Blockbuster mitgebracht?
Ich hatte keine andere Wahl, als Oppenheimer mitzubringen, weil das natürlich der Blockbuster bisher, der Blockbuster des Jahres ist. Für mich ehrlich gesagt, natürlich ist diese ganze Barbenheimer-Geschichte zwar eher lustig, aber natürlich gibt es da eigentlich gar keine Überlegung, was ich mir aussuchen würde, ob ich Barbie oder Oppenheimer schauen würde. Also ich habe Oppenheimer ausgesucht. Worum geht's da? Um Robert J. Oppenheimer, also ein klassisches Biopic und seine Rolle in der Entwicklung der Atombombe während oder vor und während des Zweiten Weltkrieges und das Nachspiel und das Vorspiel davon. Und bin gespannt. Also ich freue mich sehr auf die Diskussion zu dem Film, also weil der ist ja wirklich, da gibt's ja doch ein bisschen was zu diskutieren. Und
Armin, du musst aber ehrlich sein, du wolltest ursprünglich, gib es einfach zu, du wolltest Indiana Jones 5 nehmen.
Ich wollte Indiana Jones 5 nehmen und ich glaube, hätten wir mehr Zeit gehabt, hätte ich mich auch sogar gemacht, aber ich bin dann doch froh, dass ich Indiana Jones 5 wahrscheinlich einfach nur im Fernsehen schauen werde. Weil ich glaube, ich habe Indiana Jones 1 angefangen zu schauen, also in der Vorbereitung, und es sind einfach halt so schöne, klassische Filme. Und ich weiß nicht, ob die den so schön zum Ende gebracht haben. Mal gucken. Also ich schaue es mir nochmal an, den Film, aber bisher bin ich eher so mittelbegeistert gewesen. Also,
Also ich glaube, ich komme auch nicht drum rum, ich gucke mir den auch noch irgendwann an. Aber er muss nicht unbedingt im Kino geguckt werden, glaube ich, und er muss nicht unbedingt bei uns besprochen werden. Sagen wir es mal so. Ne?
Richtig, sehe ich genau. Was war denn dein Arthouse-Film der Woche?
Genau, Monats? Ich habe mitgebracht einen Wes Anderson-Film, nämlich Asteroid City. Ich habe tatsächlich jetzt im Vorfeld mal kurz nachgedacht, ob das nicht schade ist, dass wir Barbenheimer nicht gemacht haben. Ne? Aber ich glaube, Barbie und Oppenheimer sind beides eher Blockbuster-Filme, also insbesondere Barbie. Wir hätten eigentlich gar keinen Kontrast gehabt. Und ich finde, dass wir tatsächlich mit dem Wes Anderson-Film, obwohl Wes Anderson ja jetzt in der Zwischenzeit auch überhaupt kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, finde ich das super, dass wir den ausgewählt haben, weil... das würde ich schon mal so viel vorwegnehmen. Es bestehen gewisse Zusammenhänge auch zwischen den Filmen, die man machen kann.
Es ist also Multiverse quasi.
Gewisse Parallelen zwischen den beiden. Ja, man könnte sogar sagen, es ist ein Multiverse zwischen dem, ja. Ich glaube, bei Wes Anderson werden wir uns jetzt gleich noch die Köpfe zerbrechen, was der Mensch uns eigentlich sagen will mit dem Film. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich jetzt aber auch wirklich total gefreut habe auf diese Episode, weil wir unbewusst eigentlich zwei stilprägende Regisseure unserer Zeit rausgesucht haben. Ne? Also ich finde, das wäre jetzt auch spannend in der nächsten Stunde, um unsere Zuhörer schon mal zu schocken, um in der nächsten Stunde auch ein bisschen über das Werk der beiden zu reden und das ein bisschen einzuordnen, die Filme. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall die Möglichkeit zu haben. Genau, und worum geht's in Asteroid City? Das ist halt ein Wes Anderson-Film, also er ist einfach crazy. Es ist eigentlich die Geschichte von einem Vater, der mit seinen vier Kindern in einer Wüstenstadt in den USA strandet. Dort findet zufälligerweise ein Wissenschaftswettbewerb unter Jugendlichen statt. Ganz nebenbei verliebt er sich in eine andere Mutter, die mit ihrer Tochter da ist, die auch an diesem Wettbewerb teilnimmt. Mitten in diesen Wettbewerb hinein landet dann ein Alien und klaut den Kometen, der namensgebend für Asteroid City ist, der vor Tausende von Jahren dort eingeschlagen ist, dann kommen die in so eine Art Corona-Quarantäne, hatte ich fast schon das Gefühl, als ich den Film geguckt habe. Ne? Die dürfen dann alle da nicht raus und dann spielen sich da, wie das bei Wes Anderson üblich ist, spielen sich da lauter kleine Szenen, skurrile Szenen ab und um es noch komplizierter zu machen und noch mehr Metaebenen reinzubringen, ist das auch alles nur ein Theaterstück, was wir da erleben in Asteroid City. Das ist nämlich eigentlich eine Theaterproduktion. Wir erfahren noch, dass es da eine Produktionsgeschichte dazu gibt, die Wes Anderson auch noch beschreibt. Und um noch eine Metaebene zuzufügen, es gibt auch noch einen Moderatoren, der über diese Produktion des Theaterstücks erzählt. Also das ist sehr verschachtelt. Ich denke, das ist auch etwas, worüber wir jetzt gleich reden werden. Aber jetzt steigen wir erstmal ein mit Oppenheimer und da bin schon wieder ich dran.
Genau, also Oppenheimer, worum geht es überhaupt in Oppenheimer genau? Das habe ich schon angeteasert. Im Prinzip geht es um die, also vordergründig eigentlich nur um die Story von dem amerikanischen Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer und wie er zu der Entwicklung der Atombombe gekommen ist, seine Konflikte, die er damit während der Entwicklung der Atombombe hatte, die die gesamte Scientific Community während der Entwicklung hatte, die, sagen wir mal, moralische Fragestellung, ist es richtig, eine Atombombe zu bauen? Was war der Impact auf die Menschheit? Also mit ganz vielen Fragestellungen, wrestelt der Film. Und das finde ich eigentlich auch dieses Ambitionierte, was sich da natürlich Christopher Nolan ausgesucht hat, sich einen Blockbuster dieser Größe rauszusuchen, so ein komplexes Thema rauszusuchen und dabei eben keine klare Partei zu ergreifen oder zu versuchen, keine Partei zu ergreifen. Und mich würde mal interessieren, bevor wir natürlich jetzt in die Diskussion noch einsteigen und wie gesagt, da gibt's viel zu diskutieren, glaube ich. Wie fandest du Oppenheimer, Felix?
So, das wird jetzt eine lange Geschichte. Also, ich muss dazu sagen, ich habe Oppenheimer erst gestern Abend habe ich den gesehen. Oh, ja. Wahnsinn. Naja, so, Wahnsinn. Da lag jetzt ein Arbeitstag dazwischen. Das fühlt sich schon wieder an wie 2 Tage her. Und der geht 3 Stunden. Ich war abends um 8:30 da drin, ja. Und ja, der Film gibt einem ziemlich viel Futter, um das mal so zu sagen, ja. 2 Sachen wollte ich noch ganz kurz sagen, die wichtig werden auch für meine Beurteilung des Films. Also was erstmal nochmal zu dem Thema Barbenheimer zu sagen ist, was wirklich cool ist. Ich habe ein Zitat von Francis Ford Coppola gefunden, der gesagt hat, er findet das ja super, dieses Barbenheimer-Phänomen, Barbie und Oppenheimer, weil plötzlich Filme an der Kinokasse wieder sehr erfolgreich sind, die unique sind. Das ist keine Fortsetzung, ja. Das ist kein Teil einer Reihe, das ist ein Film, der für sich selbst steht. Und wer hätte das nach all dem Prequel und Sequel waren der letzten Jahre gedacht, dass mal 2 Filme kommen, die so einschlagen würden und für sich eigen stehen. Das heißt, Christopher Nolan muss erst einmal gedankt werden dafür, dass er auch fette Promotion für diesen Film mit auf den Weg gegeben hat. Das ist nämlich die 2. Sache, die ich ansprechen wollte. Christopher Nolan, da gab es ja einen Kampf um das Produktionshaus oder der Verleih, der das produzieren darf. Ne? Warner, er ist eigentlich Warner Brothers schon immer gewesen. Dann wollten die den Film parallel im Streaming rausbringen. Dagegen hat er sich gewehrt und hat einfach quasi, was ich ziemlich amüsant finde und fast schon wieder einen eigenen Film wert wäre, dann ist er einfach zu allen anderen großen Häusern gegangen und hat seinen Film gepitcht und ist dann am Ende bei Universal untergekommen und zwar mit ganz krassen Voraussetzungen, die er sich ausgehandelt hat. Zum Beispiel auch, dass sein Film 100 Tage im Kino läuft, zum Beispiel, dass er weit am Gewinn beteiligt ist, aber auch solche Geschichten, wie dass kein anderer Film von Warner Brothers zeitgleich, von Universal, sorry, jetzt habe ich die beiden vertauscht, dass kein anderer Film gestartet werden darf. Also das, was man einfach schon mal grundsätzlich sagen muss, ist, Christopher Nolan hat hier was total Krasses auf die Beine gestellt. Der hat nämlich zusätzlich auch noch ein Thema, das überhaupt nicht massentauglich ist eigentlich, ne? Ein Biopic über einen Physiker und ein so schweres Thema wie Atomwaffen und Atombomben hat er geschafft, massentauglich zu machen. Deswegen würde ich auch gleich damit einsteigen. Ich würde erstmal die positiven Sachen aufgreifen, das, was ich gut fand an dem Film. Also ich habe selten so ein Biopic gesehen. Also das wird in einer Geschwindigkeit erzählt und in einem Rhythmus, dass es abartig ist. Also ich finde auch für diese 3 Stunden, ich finde, man hat sie zwischendurch gemerkt. Ich werde jetzt gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum man sie gemerkt hat. Man hat sie aber, also man war, hat nie auf die Uhr geguckt und war gelangweilt, weil sie einfach so vollgepackt sind von Informationen, weil sie so vollgepackt sind von verschiedenen Zeitebenen. Also er greift wieder seinen typischen Christopher Nolan-Stil auf, den wir kennen von seinen anderen Filmen. Also egal, ich glaube, die besten Beispiele, ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, es gibt gar kein Gegenbeispiel. Alle seine Filme. Dunkirk arbeitet mit Zeitebenen. Tenet Memento. Natürlich, Memento insbesondere natürlich, aber eigentlich auch Inception, weil das sind zwar keine Zeitebenen, aber es sind Traumebenen, in denen du hin und her fällst. Ne? Und das ist eben ein ganz prägendes Stilmittel von ihm, dass er sehr schnell auch zwischen diesen ganzen verschiedenen Ebenen hin und her schneidet. Und dadurch kriegt der Film natürlich einen krassen Rhythmus. Und ich fand auch, dass Oppenheimer einen sehr intensiv die ganze Zeit auf Trab hält. Also man ist quasi auf Dauerdroge, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, während man in dem Film sitzt.
Was hat Christopher Nolan manchmal ein bisschen anstrengend macht, aber jetzt in dem Film war es wiederum sehr gut, der fordert einen während des Films sehr aufzupassen und nachzudenken und mitzudenken, was andere Regisseure vielleicht mehr so mit so einem Exposition-Shot oder mit einem, okay, wir gehen jetzt in einen Raum und in diesem Raum wird jetzt irgendwas entschieden und wir, sagen wir mal, bereiten quasi diese Szene vor, aber Christopher Nolan, der sagt halt, nein, ihr seid in meinem Film und ich gebe das Tempo vor und ich gebe quasi den intellektuellen Anspruch vor und ihr müsst quasi mit mir mithalten können, um den Film zu verstehen, was manchmal anstrengend ist, finde ich, aber halt auch gut.
Ich lasse das jetzt mal so stehen, weil jetzt komme ich gleich auf den negativen Part, der mir schwerer fällt, ja. Aber um nochmal ganz kurz bei den positiven Sachen zu bleiben, ja, was natürlich total unterstützt diesen ganzen schnellen Rhythmus, den er hier aufbaut, der so typisch ist für ihn, ist natürlich die Musik ist unglaublich. Also der Film lebt von diesem Soundtrack, der schafft es immer wieder auch zwischen langsam und schnell hin und her zu changieren und hat, glaube ich, auch wenn ich das richtig nachgelesen habe, jetzt in der kurzen Vorbereitungszeit ganz unterschiedliche Stilelemente, also hat eher elektronische Musik, hat dann aber andererseits auch wieder viel klassisch instrumentalisierte Parts drin. Also es ist eine mehr als eine Unterstützung. Also das auch das spielt im Werk von Christopher Nolan schon immer eine große Rolle, Musik. Er hat da ja auch seinen Profi am Start. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Ein Däne ist das, glaube ich, oder ein Schwede, den er da immer mit reinzieht. Also der Film ist eine absolute, und jetzt komme ich vielleicht so ein bisschen in das, ist das meine Brücke in das Negative. Der Film ist eine absolute Reizüberflutung. Es ist so, dass der Nolan-Stil, finde ich, auch schon in anderen Filmen dazu neigte, sehr überfrachtet zu sein. Also ich finde auch hier in diesem Film, was teilweise an Informationen gegeben wird, insbesondere in Dialogen, also da wird ja unheimlich viel geredet in diesem Film, die ganze Zeit im Mittelstück, also gerade auch, als es dann, ich glaube, du hattest eben gerade schon mal gesagt, das ist ja auch ein Genre-Mix, ne? Und in diesen Genre-Mix aus Thriller und Biopic und sonst irgendwas kommt ja irgendwann noch das Gerichtsdrama oder der Gerichtsthriller. Und gerade da ist das sehr, sehr dialogintensiv. Und dann kommen noch zusätzlich diese Schnitte und diese Sprünge und ich nenne das jetzt einfach mal diese ständige Spurenwechsel, das bei ihm stattfindet. Und ich komme nicht ohnehin zu sagen, insbesondere als ich mir dann nochmal Wikipedia zu Hilfe genommen habe und mir nochmal, Wikipedia macht das immer so süß, die machen dann einfach die chronologische Auflistung. Und die chronologische Auflistung von dem Film ist im Endeffekt, sind es 3, 4 Absätze. Also das, was ich so ein bisschen das Gefühl habe bei Christopher Nolan Filmen, und das ist besonders stark bei Oppenheimer, die erzählen eigentlich was unglaublich Einfaches, Und er macht es durch seine Schnitte und Spurenwechsel und Pipapo, macht er es wahnsinnig kompliziert. Aber eigentlich ist Oppenheimer ein ganz, ganz einfacher Film. Es ist einfach ein Typ, der die Atombombe entwickelt, der hat einen Auftrag, macht da das Manhattan Project, ist vorher ein krasses Genie gewesen, nimmt dann diese Bürde auf sich oder glaubt sich da auch im Recht teilweise und danach macht er eine Läuterung durch und diese Läuterung, die ist dann sozusagen auch das Ende des Films. So, das ist eigentlich eine total simple Geschichte und Christopher Nolan macht eigentlich, ich habe jetzt die ganze Zeit tagsüber heute nach Worten gesucht, der Christopher Nolan ist meiner Meinung nach ein Meister des Nebelkerzenzündens und ein Meister der Rauchbomben. Das ist jemand, der unglaublich viel Effekte, und mit Effekte meine ich jetzt nicht 90er-Jahre-Effekte, CGI-Effekte, ganz im Gegenteil. Christopher Nolan ist dafür bekannt und kann ich auch nur cool finden, dass er so real wie möglich arbeitet. Aber das, was er an Schnitt und Erzählgeschwindigkeit reinbringt, das ist fast schon so ein bisschen angebiedert an unsere heutige Kultur des sich nicht satt sehens können, in den sozialen Medien immer wieder von einem Motiv zum nächsten wechseln können. Das ist ein ganz krasses Stilelement, finde ich, dass er bewusst oder unbewusst, keine Ahnung, dass er aufgreift, dass er da in die Geschichte mit reintut. Und ich finde, das ist, also bevor du darauf antwortest, das ist eine Sache, mit der ich ein sehr, sehr großes Problem habe, weil das ist eine unnötige Verkomplizierung. Und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt. Eine unnötige Verkomplizierung auch noch. Verkomplikation. Ich weiß nicht, was das Wort genau heißt. Also es ist unnötig verkompliziert eigentlich an dieser Stelle, weil der Film nämlich auch, finde ich, keinerlei Anspruch gerecht wird. Und das würde ich normalerweise von diesem Film erwarten, irgendeine moralische Position zu beziehen. Ganz im Gegenteil, am Anfang ist es so, dass Christopher Nolan absolut in den Geniekult verfällt. Also wir gucken die ganze Zeit nur dabei zu, wie absolut unglaublich toll Oppenheimer ist. Was für eine absolut unglaubliche Entwicklung der macht. Da kommt zwischendurch immer wieder diese Szene, wo wir sehen, boah, der stellt sich seine Welt wirklich wie in ein Physiker vor und er sieht dann da, wie die Atome durch die Gegend fliegen und Blitz und Plotz und Pipapu. Ja, und dann es ist im Endeffekt so, dass er sogar übergeht der verfällt eigentlich der Faszination für Oppenheimer und dafür, was er tut, blendet eigentlich, finde ich, innerhalb des Films relativ lange jegliche Gewissensfrage aus. Also auch Oppenheimer beschäftigt sich nicht damit. Könnte man sich fragen, der Film beruht ja auf einem Sachbuch über Oppenheimer. Jetzt könnte man sich natürlich mit Oppenheimer auseinandersetzen und mal schauen, ist Oppenheimer, hat das tatsächlich sein Gewissen erst nach Hiroshima und Nagasaki entdeckt. Ne? Nichtsdestotrotz, Christopher Nolan bürdet sich dieses Thema eigentlich nicht auf. Und dann kommt das Allerbeste, dann kommt also diese letzte Szene in diesem Film und auf einmal, und das kann ich wirklich, finde ich, total unauthentisch und kann ich sozusagen nicht nachfühlen, steht Oppenheimer da und entdeckt, meine Güte, ich könnte eine Kettenreaktion ausgelöst haben. Steht dann in seinem Gespräch am Ende mit Albert Einstein da und merkt, oh Gott, ich könnte eventuell die ganze Welt in die Luft gejagt haben. Aha, jetzt kommt also die Moralkeule am Ende des Filmes nochmal um die Ecke. Und warum zum Beispiel, ja, also nicht, dass ich jetzt darauf eine Antwort hätte oder eine gute Antwort hätte, aber warum greift dieser Film Hiroshima und Nagasaki nicht wirklich auf? Warum ist es so, dass er das ausblendet? Er stellt das sogar nach. Er stellt sozusagen, Oppenheimer steht am Ende vor seinem begeisterten Publikum und die sind sozusagen alle total kriegsgeil. Die feiern total, dass die Atombombe den Ende des Zweiten Weltkriegs gebracht hat. Die feiern, dass das blenden sozusagen aus in dem Moment, dass was da eigentlich Schlimmes passiert ist. Und Oppenheimer steht da und kriegt eine Halluzination oder eine Vision und sieht, wie sein Publikum vor ihm verbrennt, ja, an einer Atombombenexplosion stirbt, ja. Warum hat Christopher Nolan hier nicht den Mut ergriffen, wirklich in das Reale abzufallen und zu sagen, Hiroshima und Nagasaki finden eigentlich nur auf einer Tonspur statt und finden nur auf einem also ist immer noch weit weg. Wir sind immer noch weit weg von dem Grauen eigentlich, obwohl er diese Szene einbaut. Und ich finde diese Szene einfach wahnsinnig unnötig. Ganz im Gegenteil, den eigentlichen Höhepunkt des Films ist meiner Meinung nach die größte Schwäche des Films. Der Film baut nämlich nur auf die Klimax hin, dass Trinity stattfindet, dass dieser Test stattfindet und dass diese Explosion kommt. Jeder im Kino, das war richtig in der Spannung im Kino anzumerken, wartet nur darauf, dass dieser Test stattfindet und wir endlich diese Bombe hochgehen sehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, Christopher Nolan, ich kann es jetzt nicht anders sagen an dieser Stelle, holt sich ein bisschen darauf einen runter. Dass diese Szene ist...
weil die so visuell so, weil du so viel visuell da rausholen kannst aus der Szene.
Es ist einfach so und wie gesagt, ich finde ein Film, wir befinden uns jetzt wieder so ein bisschen in dieser Diskussion, die wir glaube ich auch schon mal bei anderen Filmen hatten. Filme müssen nicht moralisch sein, ja. Aber hier ist mir diese, hier ist mir Christopher Nolan zu weit weg. Ich habe sogar schon gedacht, ob ich, weil er hat ja auch Dunkirk gemacht und in Dunkirk ist es auch so, dass er in extremen Heldenfilm hineingerät, ne? Also es ist auch eine extreme Glorifizierung.
Am Ende, als dann diese Rettung stattfindet, meinst du?
Insgesamt, ne? Also wir könnten jetzt eine Diskussion darüber führen, ob das nicht, es wäre eine philosophische Frage, ob das nicht sein muss, müssen wir nicht sozusagen unsere Helden verehren, die unsere Demokratie verteidigt haben. Müssen wir in diesem Fall, also bei Dunkirk waren es sozusagen die Helden der die britischen Helden, die vermieden haben, dass die ihre Soldaten gerettet haben und damit im Grunde genommen Großbritannien vor einer Invasion der Deutschen geschützt haben. In diesem Fall geht es sozusagen um Oppenheimer, der damit, dass er die Bombe gebaut hat, den entscheidenden Vorsprung vor den Deutschen geschafft hat, wobei das ja auch mal dahinzustellen sei, ob das wirklich ist. Ne? Diese Fragen, ja, die wirft der Film irgendwie so ein bisschen auf, aber der Film hat, und ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen was mir so ein bisschen fehlt in meinem Anspruch als in meinem Anspruch, Punkt, was mir so ein bisschen fehlt, ist, der Film hat eigentlich keine Haltung. Hat keine klare Haltung und hat keine klare Position. Und ich finde, bei diesem Thema hätte er das durchaus haben dürfen und er hätte noch nicht mehr klar sein müssen. Er hätte auch einfach mehr surreale Momente einbauen können. Er hätte eine zweite Ebene einbauen können oder so, aber er bleibt sehr nah dran an der Realität. Könnte von sich behaupten, dass er nur beobachtet, tut er aber nicht, weil dann halt zwischendurch dieser Genie, diese Glorifizierung dieses Genies da ist, dieser Geniekult, habe ich mir als Wort mal rausgeschrieben, die jemand anders benutzt hat an der Stelle. Und auch dieser Faszination für diese Technologieentwicklung. Ne? Und der erliegt Christopher Nolan. Und ich glaube, ich komme in meinem grundsätzlichen Fazit einfach dazu, dass ich sage, und übrigens auch noch total bescheuert, finde ich, in dem kompletten Film, diese Rachegeschichte mit Robert Downey Jr. Was soll das? Warum? Die ist überhaupt nicht wichtig für die ganze Erzählung. Das ist nicht wichtig, um sozusagen auch den Gewissenskonflikt von Oppenheimer aufzuzeigen. Das ist nicht wichtig, um... Armin, jetzt habe ich dich verloren.
So, steig wieder ein, wo du warst.
Und dann kommt auch noch zusätzlich diese Rachegeschichte dazu mit Robert Downey Jr. Ich weiß überhaupt gar nicht, was die der Handlung eigentlich noch zusätzlich gibt. Ich finde die Gewissensfragen, die sich Oppenheimer stellt und auch die Frage, inwiefern man jemanden jetzt politisch mundtot macht, ja, also die vor dem Hintergrund, der Film spielt ja in der McCarthy-Ära, also es geht auch die ganze Zeit um die Frage, wie mit Kommunisten umgegangen wurde oder Andersdenkende. Ne? Man könnte das auch als einen Verweis auf die heutige Zeit sehen. Ne? Es ist vielleicht auch ein Film, der sich mit der heutigen Zeit beschäftigt und sich da fragt, inwiefern ist es in einer freiheitlichen Gesellschaft ist es legitim, jemanden mundtot zu machen, um die eigenen politischen Ziele zu verfolgen. Aber da will ich jetzt gar nicht zu nah drauf eingehen. Also mein Grundfazit war, Oppenheimer, wenn ich den einordnen würde in das Werk von Christopher Nolan, weil ich mal kurzzeitig darüber nachgedacht habe, welche sind seine starken, welche sind seine weniger starken Filme. Dabei fällt mir einfach auf, dass alle Christopher Nolan-Filme so ein bisschen darunter leiden, dass sie eigentlich mir nicht tiefgründig genug sind. Also ich glaube, Christopher Nolan hat sich dazu aufgemacht, der neue Stanley Kubrick zu werden. Und ich sehe da aber einen ganz großen Unterschied zwischen Stanley Kubrick-Filmen. Also auch er bemüht sich ja sehr viele verschiedene Genres zu bedienen und aus der heutigen Zeit zu erzählen. Er hat einen eigenen Stil, er hat eigene Stilmittel. Das finde ich auch durchaus positiv. Aber ich finde eben, dass mir eigentlich in allen seinen Werken so eine zweite Ebene fehlt. Also genau, und deswegen finde ich auch, Oppenheimer fehlt einfach zu viel, um ein wirklich starker Film zu sein.
Okay. Zwar, also ich merke, dadurch, dass du so viel zu dem Film jetzt gesagt hast und auch das alles fertig sagen wolltest, hat der Film ja in dir anscheinend einiges so bewegt und du hast mich innerlich gebrodelt, um das alles loszuwerden. Ich versuche mal auf viele von deinen Punkten einzugehen. Also zunächst mal gebe ich dir natürlich recht, also dass Christopher Nolan natürlich vom Visual Storytelling wirklich einer der einmaligen Regisseure unserer Zeit ist und auch wie du diesen Stunt, den er mit Universal und Warner abgezogen hat, natürlich, das können nicht viele Regisseure machen. Und du hast doch recht, dass es halt wirklich der richtig cool ist, dass halt wieder mal so ein Film so viel Hype oder dieser ganze Barbenheimer-Hype so viel positiven Hype verursacht hat. Jetzt gehe ich mal, ich habe den Film jetzt ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, so eine Woche, und konnte daher auch etwas mehr daran nagen und etwas mehr verdauen, als du wahrscheinlich ihn jetzt verdauen konntest. Und ich habe auch erst überlegt, ob der Film kritisch genug mit Oppenheimer ist. Dann habe ich überlegt, muss der Film kritisch mit Oppenheimer sein? Dann habe ich überlegt, warum, genauso wie du sagst, warum hat Christopher Nolan sich wahrscheinlich bewusst dazu entschieden, das Visual Element von dem Droppen der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki rauszulassen. Es wird ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein, warum das so war. Und ich glaube, er wollte, also das ist natürlich nur eine Spekulation, aber ich glaube, er wollte nicht aus dem Film, wie soll ich sagen, so ein, gibt es ja diesen Kunstbegriff Misery Porn machen, dass man dieses Leiden, sich an dem Leiden, was die Atombombe erzeugt hat, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen negativ oder positiv ergötzt, sondern er wollte, glaube ich, den Fokus darauf richten, was in diesem Charakter J. Robert Oppenheimer vorgegangen ist. Und er hat J. Robert Oppenheimer als Vehikel verwendet, um diese Fragestellung der Moralität nicht zu beantworten, aber in den Raum zu werfen. Ich glaube, er hat sie auch bewusst nicht beantwortet. Du hast recht, dass er am Anfang sehr Oppenheimer glorifiziert hat, aber ich habe das hat er, glaube ich, bewusst gemacht, um zu zeigen, wie schnell ein gefeierter Star, dann runtergerissen werden kann oder einfach dann zum Sündenbock gemacht werden kann. Und das hat er auch, glaube ich, relativ eindrucksvoll gezeigt. Ich denke, er wollte zeigen, wie schnell der Fall von ich habe alles unter Kontrolle, ich bin quasi der größte Wissenschaftler der Welt und leite das wahrscheinlich bedeutendste wissenschaftliche Projekt der Menschheit zu ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf, was in meiner Erfindung passiert, weil sobald quasi meine Aufgabe erfüllt ist und ich diese Atombombe gebaut habe, grandiose wissenschaftliche Meisterwerk vollbracht habe, habe ich eigentlich gar keine Macht mehr und bin ersetzbar. Und ich finde, das haben sie auch schön in vielen dieser Stellen im Film dann gezeigt. Während dieser Deposition, also dieses Verhörs, was er durchleiden musste. Und was ich aber eigentlich noch viel spannender fand, war diese Situation, wo er bei President Truman war und darauf aufmerksam machen wollte, als der führende wissenschaftliche Kopf seiner Zeit, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht in eine Todesspirale bewegen und wie der einfach halt abgekranzelt hat, komm, was willst denn du Pinzer? raus aus meinem Büro, keinen interessiert, dass du die Atombombe gebaut hast. Es interessiert eher, dass ich die Atombombe gedroppt habe. Ich habe Blut an meinen Händen. Du hast einfach nur quasi deinen Job gemacht.
Aber das stellt doch irgendwie, sorry, dass ich jetzt ins Wort falle, aber das stellt ja irgendwie die These auf, dass Oppenheimer einfach extrem naiv war. Der Film, ja, baut, also der Film baut die These auf, dass Oppenheimer quasi bis zum Ende sich nicht bewusst war. Man kann das natürlich auch auf die Metapher am Anfang zurückbeziehen. Ne? Am Anfang gibt es ja diesen Apfel, mit dem er seinen
Professor umbringen will.
Professor umbringen möchte. Ne? Mhm. Und kurz vor knapp schafft er es da noch, ihm diesen zu entreißen. Ne? Und das könnte man natürlich sagen, ist eine Metapher darauf, dass er jetzt bei der Atombombe, es ist ihm nicht gelungen. Also es ist in ihm angelegt, dass er Sachen tut, über die er nicht nachdenkt. Mhm. Und aber das ist ja nur eine filmische Metapher. Ansonsten stellt der Film einfach die Behauptung in dem Raum. Und ich finde das nicht gerade realistisch bei einem Physiker. Stellt er die These in den Raum, dass Oppenheimer naiv war und die Konsequenzen seines Handelns nicht abgesehen hat. Und das, finde ich, ist einfach nicht nur eine ganz schön plakative, sondern auch eine ganz schön kritische These, die dieser Film hier aufstellt.
Also, naja, ich hab mir halt in dem Film halt gedacht, ich habe mir so ein bisschen gedacht, so Vergleich der heutigen Kriegszeit, also ich meine, heute herrscht ja auch ein Krieg, natürlich, aber ein Krieg, der sehr, sagen wir mal, transparent stattfindet, so transparent wie ein Krieg stattfinden kann, also man weiß sehr viel, was da passiert, wäre natürlich in den 30er, 40er Jahren man wirklich nur über die Zeitung informiert wurde, Tage später, also man konnte mit viel, 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 viel weniger Informationen agieren, als Staat, als Kriegsakteur. Und der Film stellt natürlich auch ein bisschen die Frage, war es jetzt richtig, dass man unter der Annahme, dass die Nazis auch an einer Atombombe arbeiten, also mit Heisenberg, der ja auch ein zu seiner Zeit hochrenommierter Wissenschaftler war und nach wie vor wahrscheinlich auch in der Community ist, an der Atombombe auch baut, soll man jetzt mit dem Wissen sagen, okay, wir bauen jetzt, also wir Amerikaner, also in dem Fall halt wir Oppenheimer partizipieren nicht. Ich finde, das macht er eigentlich ganz gut, dass er halt diese moralische Frage, nicht die moralische Frage, sondern halt sagt, gab es denn eigentlich eine andere Wahl, als in dieses Arms Race einzusteigen als Land?
Das ist aber erst ganz am Ende des Films, ne?
Das ist ganz am Ende. Und was ich aber viel spannender finde, ist die Frage, ich finde es eigentlich viel spannender, dass während des Films, was ja wahrscheinlich in anderen lineareren Filmen nicht gemacht wird, dort wird ja so ein bisschen halt nur beschrieben, Atombombe wurde gebaut, also der ganze Prozess des Bauens der Atombombe, aber nicht die Hinterfragung des Prozesses wird gar nicht eigentlich zur Schau gestellt. Und hier wird ja auch mal wieder klar gemacht, das sind ja alles Wissenschaftler, das sind alles hochintellektuelle Wissenschaftler, die jetzt die Errungenschaft ist ja nicht die Atombombe, die Errungenschaft ist ja dieses Splitting the Atom, das war die wissenschaftliche Errungenschaft. Dann ist es, wow, wir haben jetzt so eine unglaubliche wissenschaftliche Errungenschaft unter unserem Gürtel. Und was machen wir jetzt damit? Wir weaponizen das und bauen daraus eine Bombe. Und mit diesem Konflikt haben ja auch viele dieser Wissenschaftler gehadert. Und das, fand ich, haben sie ganz gut eigentlich visualisiert in dem Film, weil es halt immer wieder die Frage gestellt wird, machen wir eigentlich gerade das Richtige? Ist es das Richtige, womit wir unsere massive Brainpower hier, sagen wir mal, verwenden? Das hat er schon gut gemacht. Auch den Eskalationsgedanken, also wenn wir jetzt eine Bombe bauen, kommt morgen eine größere Bombe, die ja auch dann kam, die Wasserstoffbombe. Das haben die schon, finde ich, ziemlich gut gemacht. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, während ich es so schade fand, was mir dann als so Deutscher aufgefallen ist, wie traurig eigentlich, dass quasi Deutschland, sagen wir mal, der Kern der Wissenschaft zu der Zeit war, also der Physik oder der Maschinenbau war, und dann durch die Herrschaft der Nazis im Prinzip halt dieses unglaubliche Asset zerstört wurde, weil halt viele aus, Albert Einstein in die USA gegangen ist. Ich glaube, Oppenheimer war ein Amerikaner, aber deutschstämmige Eltern gehabt. Was ja eigentlich auch wirklich so traurig ist, was halt Krieg auch als Brain Drain für ein Land auch am Ende des Tages bedeutet.
Viele haben sich ja auch dann instrumentalisieren lassen für den Krieg. Ne? Das ist natürlich auch ein Thema des Films, ne? dass die Wissenschaft auch in den USA im Grunde genommen ja für militärische Zwecke dann instrumentalisiert wurde. Genau, aber.
Und was ich tatsächlich an dem Film kritisieren würde, da gebe ich dir rundum recht, also der Nolan überfrachtet uns natürlich mit Info und mit Geschwindigkeit und mit Content und mit Dialogen und mit Doppelbödigkeit und mit diesem Louis Strauss, dieser Louis Strauss Story. Und die war für mich schon unnötig kompliziert verschachtelt und wieder entschachtelt und wieder verschachtelt. Also als er quasi dann die verschiedenen Leute dann so geplant hat, dass die dann kommen, um Oppenheimer zu diskreditieren. Dann kam einer, hat den Strauss diskreditiert. Das war alles so, fand ich, eigentlich hat es dem Film keinen Mehrwert gegeben, sondern hat nur so dieses Element so Krimi, Who's Done It hinzugefügt, was in dem Film eigentlich nichts zu suchen hatte, fand ich. Also ich hätte gereicht, quasi zu zeigen, okay, J. Robert Oppenheimer wurde erst gefeiert und dann wurde er quasi zum Sündenbock gemacht, aus politischen Gründen. Mehr war da eigentlich nicht dahinter.
Wobei, und ganz wichtig, ne? Also, weil das würde ich nämlich nicht bestätigen. Der ist nicht zum Sündenbock gemacht worden. Also das ist ja nicht das Problem. Es ist ja nicht so, dass der aufgestiegen und gefallen ist, weil er dann in Vergessenheit geraten ist, sondern das Ding ist ja, er ist aufgestiegen, weil er die Atombombe ermöglicht hat, und der ist dann gefallen, weil er die Atombombe oder das Wettrüsten nicht befürwortet hat. Also genau. Es war ja ein von ihm in Kauf genommener Fall im Grunde genommen auch.
Genau.
Ne? Ja. Und er hat dann zwar gezeigt, dass es sozusagen, wie schnell es gehen kann, wenn man nicht mehr sozusagen der
so auf Spur ist. Ja.
Auf Spur ist, ne? Und das, wie gesagt, das könnte auch ein Zeitkommentar von Christopher Nolan auf die heutige Zeit sein. Ne? Also auch auf, wie geht man mit jemandem um, der vermeintlich im Unrecht ist, aber dessen Stimme, der einfach mundtot gemacht wird. Ne? Das könnte man jetzt in ganz negative Richtungen. Könnte man das jetzt spinnen, diese Aussage von Christopher Nolan? Auch das finde ich schade, dass er da eigentlich nicht klarer Stellung bezieht dazu. Ne? Mhm. Dass er jetzt, also wenn du jetzt ganz crazy wärst, kannst du jetzt irgendwie sagen, das ist gegen Cancel Culture. Das ist ein Kommentar gegen Cancel Culture. Und das ist jetzt natürlich schwer, da in seinen Kopf hineinzugucken. Und ich habe mir jetzt auch, normalerweise nehme ich mir dann immer ein bisschen Zeit, um auch Sachen zu lesen über den Film und so, da müsste ich mir einfach mehr antun. Aber ich finde, ehrlich gesagt, du hast jetzt auch ein paar Sachen wiederholt, die ich gesagt habe. Also der Film ist einfach nicht rund. So.
Nee, aber vielleicht habe ich das gesagt, aber ich muss nach wie vor trotzdem sagen, an und für sich mega guter Film. Also ich fand den richtig gut. Mir hat der so gut gefallen, dass ich ihn, wenn wir jetzt nicht morgen Urlaub gefahren hätten, mir ihn heute nochmal angeschaut hätte im Matinee, um nochmal quasi die verschiedenen Ecken und Enden, die ich nicht so ganz verstanden habe, nochmal zu reflektieren. Und weil der Film halt einfach so bombastisch im Kino rüberkam, dass ich den halt, also bombastisch, sorry for the pun, aber dass ich den einfach halt so gut fand und ich würde mir den ganz gerne sogar nochmal anschauen.
Aber das war jetzt gerade der perfekte freudsche Versprecher, den du da gemacht hast. Das ist es eben, das ist mein Problem mit dem Film. Der Film möchte bombastisch sein und das ist, finde ich, dem Thema nicht richtig angemessen. Also ich meine jetzt nicht wegen bombastisch, wegen dem Wort, sondern er ist einfach, er will diese Ästhetisierung in dieser starken Form haben und das ist mir für dieses Thema und einfach zu hart. Und
Vielleicht Felix, wir haben jetzt zwar eine Unterbrechung des Internets gehabt, aber ich glaube, also wir haben jetzt hier 15 Minuten, aber ich glaube, wir haben schon ziemlich überzogen. Wollen wir vielleicht mal
Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen zu dem Oppenheimer. One more thing. One more thing. Wenn du jetzt den Film nochmal guckst, dann bitte sag mir in der nächsten Folge, ob es irgendwelche wichtigen, losen Enden gab, die du verknüpfen musstest. Weil ich kann es nochmal sagen, lies dir den Wikipedia-Beitrag an, der schreibt in 3-4 Absätzen, worum es in diesem Film geht. Um mehr geht es in Oppenheimer nicht. In Oppenheimer gibt es keine losen Enden und sonst irgendwas. Oppenheimer ist eine ganz, ganz einfache Geschichte, die verkompliziert wurde durch die Zeitabläufe und durch die ganzen Gimmicks, die sich Christopher Nolan hat einfallen lassen. Also gerne nochmal rüberbringen in die nächste Geschichte. Und jetzt gehen wir zu Wes Anderson. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei Wes Anderson nicht so viel zu sagen haben werden wie bei Oppenheimer.
Könnte sein, ja. Könnte
du kannst
sein.
Ja gleich mal anfangen. Ich habe ja, die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Deswegen die Handlung. Deswegen würde ich einfach mal sagen, steig du mal ein mit deiner Bewertung. Würde mich sehr interessieren. Okay.
Also, ich habe mir den gestern Abend angeschaut. Und
im Kino sogar?
Nein, nicht im Kino.
Armin, du hast uns betrogen. Du hast unser Format.
Ich habe uns betrogen, aber.
Ab und zu ist das erlaubt.
Ich habe mir den, vielleicht eine funny Side Note. Diana ist ja, also meine Frau ist ja ein großer Wes Anderson-Fan und sie hat mich gebeten, doch den Film mit ihr auf dem iPad zu schauen und dabei quasi halt schon im Bett einzuschlafen. Und das habe ich knallhart abgelehnt. Also ich betrüge schon jetzt den Podcast, nämlich nicht ins Kino gehe. Ich werde noch mehr betrügen, indem ich mir den Film auf dem iPad anschaue.
Ist okay, ist akzeptiert.
Da war sie auch sauer, aber so wichtig ist mir der Podcast.
Sehr gut, sehr gut. Dann leg mal los.
Also der Opener vom Film war schon einfach irgendwie cool. Ja, also Bryan Cranston fängt an über diese erste Verschachtelung, dieses Theaterstück zu reden und Bryan Cranston ist einfach halt auch mit seinem Schnauzer und macht das auch natürlich super, hatte schon sehr, sehr schön angefangen. Dann kam noch Edward Norton und dann kam Jason Schwartzman, da kam Scarlett Johansson, dann kam das ganze, diese ganze Farbpalette von Wes Anderson und ich dachte schon, hey, weißt du was, das ist bestimmt einfach ein richtig cooler Film. Und richtig schön unterhaltsam, so ähnlich wie The Grand Budapest Hotel, den ich wirklich absolut toll fand, als ich den gesehen habe. Den fand ich richtig, richtig, richtig cool. Und ja, der wird wahrscheinlich ein bisschen weird, aber halt in so einer Art und Weise, wo ich eine interessante Story sehe und mich dann in dieser Story auch, ich will nicht sagen wiederfinden kann, aber dass ich sie lustig finde. Und ein bisschen
festhalten, bitte. Wes Anderson, gib mir bitte etwas, woran ich mich ein bisschen festhalten kann.
Genau, aber halt
kann.
Irgendwie halt einfach irgendwas, wo ich halt irgendwie dann sage, okay, das ist so der Handlungsstrang, den ich mich entlanghangeln kann und ich finde noch irgendwie halt dann charmant, sage ich jetzt mal.
Und
es war ein wirklich wunderschöner Film, also bis ins jede kleinste Detail des Production Designs toll anzuschauen und auch wie sie halt dieses Post-World War II America aufgemalt haben, wirklich alles toll. Aber ich konnte mit dieser Story des Films einfach überhaupt in keinster Weise connecten. Und so weird Wes Anderson ist und so originell Wes Anderson auch ist, in seiner Art und Weise zu visualisieren, er muss mir schon irgendwas mitgeben, dass ich irgendwie die Story auch interessant finde und nicht nur schöne Bilder und Metaebenen und Hommagen an das Amerika der 50er Jahre und das nukleare Amerika anderes als Oppenheimer. Da müsste schon ein bisschen mehr kommen. Und am Ende musste ich ein bisschen an dich denken, Felix, als du hast ja mal zwei Filme von uns, die du richtig schlecht fandest. Das waren ja, glaube ich, Prey und The Woman King, wo du, glaube ich, wahrscheinlich im Kino saßt und nur auf dein Handy geschaut hast und gedacht hast, wann ist dieser Film vorbei? Und wann kann ich dem Armin sagen, warum ich mich in so einen furchtbaren Film gesteckt hat? Und ich glaube, der Film hat sogar lieber Thomas unterboten, ja, weil ich muss sagen, ich finde den Film einfach nicht gut, ja. Also nur gute Darstellungen, nur schöne Bilder können halt nicht über eine dünne Story hinweg retten, auch wenn sie in 35 Meter Ebenen verpackt ist. Und also ich fand den Film nicht gut. Ich fand den Film schön anzuschauen und so ein bisschen weird und ziehe auch meinen Hut vor Wes Anderson als Regisseur, aber am Ende des Tages fand ich den Film nicht gut.
Fair enough. Ich stimme dir in allem komplett zu, aber ich würde trotzdem mal die restlichen 5 bis 10 Minuten nutzen, um so ein bisschen zur Ehrenrettung anzusetzen, okay, für Wes Anderson. Ja?
Also, setz an, ich bin gespannt.
Also, es ist so, wir haben es hier, deswegen, wie gesagt, eigentlich heute ein cooles Double-Feature mit zwei Stil-Ikonen, könnte man sagen, unserer Zeit. Wir haben es hier neben Christopher Nolan auch mit einem Regisseur zu tun, der absolut seinen Stil gefunden hat über die letzten, wie viele Filme hat er schon gemacht? 9 Filme oder so. Ne? Mhm. Wir haben es immer zu tun mit skurrilen Figuren, mit tollen Choreografien, mit witzigen Dialogen, mit einem abartigen Set-Design, mit Symmetrien, mit Detailverliebtheit. Wir haben die Split-Screens, wir haben diese typischen Zentralperspektiven, die er da irgendwie einbaut. Also der hat schon ein Sammelsurium geschaffen von einer eigenen Filmsprache. Eine eigene Filmsprache.
Absolut, absolut.
So, und jetzt macht er diesen Film und jetzt kommt nicht nur, dass wir es mit zwei Regisseuren heute zu tun haben, die beide ihren eigenen Stil geschaffen haben, wir haben es auch noch mit zwei Regisseuren zu tun. In beiden unseren Reviews ist jetzt schon mal das Wort Verschachtelung gefallen. Auch Wes Anderson arbeitet nicht so wie Christopher Nolan. Christopher Nolan macht das mehr mit Zeitebenen. Wes Anderson macht das mehr mit unterschiedlichen Erzählsträngen. Die schneidet er einfach wie verrückt ineinander und bringt dann noch diese Metaebenen rein. Ich muss auch sagen, mich hat der Film zwischendurch komplett verloren. Also, ich bin ja so jemand, der bis zum Ende glaubt, dass irgendwas irgendwie Sinn hat, ja. Und ich habe zwischendurch mich auch dabei ertappt, wie ich einfach dachte, worum geht's hier eigentlich? Ja, aber dann kommt ja diese geniale Szene, in dem der Hauptdarsteller, Schwarzmann, wie heißt er? Jason Schwarzmann dann rausgeht und den Regisseur fragt, also wir blicken sozusagen hinter Asteroid City, und er geht raus und fragt den Regisseur, worum geht's hier eigentlich? Und das ist ja genau das, was sich der Zuschauer in dem Moment auch fragt. Also das ist definitiv das Signal, dass jemand, der nicht auf den Kopf gefallen ist, Wes Anderson, durchaus weiß, was er uns da antut. Und man könnte jetzt mal so ein bisschen ich glaube, das ist ein Film über das Filmemachen. Ja, und es geht sozusagen eigentlich darum, wie konstruieren wir Figuren? Wie schafft man in einem Film Figuren? Mhm. Und im Wes Anderson-Film sind die grundsätzlich immer Abziehbildchen. Das sind immer nur so Abziehbildchen von Figuren. Du hast eigentlich nie tiefe Charakter.
Ja, sind immer sehr roboterartig, wie sie agieren und spielen und reden, aber auf eine sehr besondere Art und Weise, ja, stimmt.
Und hier treibt er das auf die Höhe, ja, wir haben irgendwann überhaupt gar kein, es werden auch so ein großes Ensemble eingeführt mit so vielen Figuren, da bleibt überhaupt gar keine Zeit mehr in dem Film, irgendwas irgendwo festzuhalten, und du kommst irgendwann zu dem Ergebnis, dass du dir einfach denkst, was macht eigentlich eine Figur aus? Also mich hat das dann so dahin geführt, ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, was hat denn der Wes Anderson jetzt nicht gemacht, was man eigentlich in einem Film machen müsste? Ne? Und das, was er eigentlich nicht gemacht hat, ist, der hat ja einfach nicht weitererzählt. Der hat teilweise einfach Figuren angeschnitten und dann ist da nichts mehr passiert. Er hat zur nächsten Figur gemacht und so. Ne? Also man könnte das auch einfach unter diesem Aspekt sehen.
Dass er das Erzählen karikatiert.
Dass er über das Erzählen erzählt und jetzt kommt's noch besser. Das wäre vielleicht die zweite Ebene, die man ihm zugute halten könnte. Es ist ja so, dass in uns Zuschauern eine Orientierungslosigkeit hervorruft. Also man sitzt da und hat von nichts mehr eine Ahnung. Mhm. Auch das könnte, wie bei Christopher Nolan, ein Kommentar auf unsere Zeit sein. Ne? Also in dem Film Asteroid City, da explodieren nebendran Atombomben, da kommt ein Alien geflogen und holt den Kometen ab, da geht's in die Quarantäne. Mir fällt jetzt gar nicht mehr alles ein, was da alles für Katastrophen und Krisen drumherum passieren. Und eigentlich zählt die ganze Zeit nur diese kleinen zwischenmenschlichen Dramen. Also der Film erzählt die ganze Zeit nur der eine verliebt in sich in den anderen und dann fühlt sich da wieder jemand auf die Füße getreten und jeder hat so seine eigene kleine Agenda in dem Film. Ne? Also auch der Steve Carell, der dann irgendwie da den Hotelier spielt, der die ganze Zeit
nur das Hotel schön machen will.
Der einfach nur das Hotel schön machen will. Ne? Und das könnte natürlich auch ein Kommentar auf unsere Zeit sein, dass man sagt, ey, am Ende ist egal, was passiert drumherum. Wir Menschen schaffen es immer wieder, um uns alleine zu drehen. Einfach nur bekloppt, um uns alleine zu drehen. Wenn das sein Anliegen wäre, dann wäre das schon ziemlich genial. Das ist nur so, dass Wes Anderson, anders als in den Filmen. Also ich finde auch Grand Budapest Hotel ist ein super Film. Fantastic Mr. Fox und Moonrise Kingdom fand ich übrigens auch richtig stark. Und ich habe jetzt gesehen, dass das drei Filme waren, die er direkt nacheinander gemacht hat. Da hat er, glaube ich, stärkere Narrationen aufgegriffen. Und ich finde, das passt einfach besser zu seinem Stil. Also ich fand diese Geschichten erzählen und dann noch in seine ganzen visuellen Ideen einzubinden. Das hat irgendwie perfekt funktioniert, hier so seine visuelle Idee zu nehmen, um einen sozusagen komplett loszulassen und dann vielleicht, ich kann ja auch sein, dass ich gerade vollkommen falsch lag mit meiner Interpretation, vielleicht mit irgendeiner Interpretation zu hinterlassen, über die man sich nicht sicher sein kann. Der Film verliert einen einfach. Ich glaube, das ist die Schwäche dieses Films. Der schafft es nicht, einen auch am Ende nochmal abzuholen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das Ende ist. Das Ende ist, glaube ich, einfach, dass alle anderen sind weg, weil die Quarantäne aufgehoben wurde und dann
und es fährt wird er noch mit eine passiert noch eine Quarantäne dann auf einmal, weil okay, nochmal ein Alien kommt.
Okay, alles klar. So, also, ja. Ne, also der hinterlässt einen irgendwie auch so, der nimmt einen nicht nochmal so ein bisschen mit an der Hand. Also ich würde sagen, hier ist Wes Anderson bei dem Film auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe jetzt seine letzten Filme nicht gesehen, French Dispatch und so, aber ich habe mit einer Freundin drüber geredet, die meinte, die war da auch schon komplett verwirrt bei dem Film. Also vielleicht ist das gerade irgendwie so sein Style. Ja, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass ich mir The French Dispatch auch noch angucke. Aber ja.
Also. Ich muss ja auch sagen, ich muss dann so ein bisschen noch lachen, weil ich glaube, ich habe auch so ein bisschen auf Astro City gepusht und gemeint so, hä, gut, das ist doch so ein bisschen Arthouse-Felix, komm, lass uns doch den einfach nehmen. Passt schon irgendwie, ja. Und jetzt in der Vergangenheit hast du mich dann mit irgendwelchen spanischen Pfirsich-Filmen gefoltert und so, aber am Ende waren die dann, haben die mir dann doch mehr gegeben oder haben die mich ein bisschen mehr abgeholt oder haben die mir mehr zum Nachdenken gegeben. Und der hat mich nicht zum Nachdenken, sondern der hat mich eher zum Auschecken gebracht. Also ich habe jetzt auch nochmal ein paar Artikel gelesen über den Film und habe auch bewusst einen negativen und einen positiven Artikel gelesen. Der negative sagte das, was ich auch gesagt habe, einfach zu viel passiert, was keinen Sinn hat irgendwie und keinen roten Faden. Und der andere hat sehr über die also verschiedenen Metaebenen und diese visuellen Elemente von Wes Anderson gesprochen und wie er das alles so schön zusammen paketieren kann in ein schönes Konstrukt, aber am Ende hat er mich auch einfach nicht abgeholt und ich schaue Filme auch, um unterhalten zu werden und abgeholt zu werden und nachzudenken jetzt inzwischen. Früher anscheinend vor dem Podcast habe ich ja nur Filme zum Unterhalten geschaut, aber jetzt seit ich hier Artbuster und Blockhouses mache, denke ich ja gerne über Filme nach und wollte auch noch mehr drüber nachdenken, aber er war einfach zu schräg.
Und also bei beiden, also sowohl bei Christopher Nolan als auch bei Wes Anderson könnte man sagen, könnte man einfach mal die Frage stellen, reicht's nicht langsam mit ihrem Stil? Ne, treiben sie das nicht auf eine Höhe, auf der wir es gar nicht mehr so unbedingt sehen wollen? Weil, man muss ja auch dazu sagen, wenn Asteroid City vielleicht der erste Film von Wes Anderson gewesen wäre, dann hätte einen das vielleicht auch noch mehr erstaunt, ne? Aber seine visuellen Stilelemente, die kennen wir ja jetzt nicht erst seit diesem Film. Also das heißt, die haben sich auch schon so ein bisschen abgenutzt. Und so finde ich, ist das bei Christopher Nolan mit diesen Ebenen genauso. Das hat sich einfach schon so ein bisschen, also ich habe mich schon auch bei Oppenheimer habe ich mich manchmal an Inception erinnert gefühlt, wo der Leonardo DiCaprio in Zeitlupe mit seinem bescheuerten Stuhl in die Wanne reinfällt. Um dann wach zu werden und dann 1000 Schnitte zwischendurch und er fällt und dann ballert er irgendwo und er fällt und so hatte ich bei Oppenheimer auch manchmal das Gefühl so, hey, come on, jetzt bleib einfach mal bei einer Geschichte und erzähl mir jetzt einfach mal, was du erzählen willst und hör mal auf mit dem Humbug hier außenrum.
Also, ich widerspreche dir da und finde aber, das ist eine sehr gute Überleitung zu unserer Preisvergabe des Abends. Weil wir, glaube ich, auch schon echt lange jetzt über Filme geredet haben und unsere armen Zuschauer sehr genauso wie wahrscheinlich Christopher Nolan und Wes Anderson schon jetzt lange strapaziert haben. Aber so ist es halt eben mit Künstlern, ja, muss man halt ein bisschen Geduld haben. Deswegen würde ich sagen, na, komm. Lass uns Palmen und Popkörner vergeben. Felix, wie viele Palmen gibst du Asteroid City?
Ich gebe Asteroid City 2 von 5 Palmen.
Sehr gut. Ich gebe Asteroid City 1 von 5 Palmen. Ich muss tatsächlich sagen, das war jetzt bisher von unseren Arthouse-Selektionen der schlechteste Arthouse. Und gebe ihm deswegen auch nur eine von fünf Palmen. Aber ich glaube, Wes Anderson wird damit klarkommen. Deswegen, lass uns doch direkt weitergehen und wie viele Popkörner verleihst du Oppenheimer?
Das ist jetzt, also ich würde, glaube ich, ihm gerne 4 geben. 3,5 kann ich ihm ja nicht geben, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es nicht geht. Und deswegen gebe ich ihm am Ende 3. Würde aber trotzdem, glaube ich, dazu sagen, dass man sich diesen Film im Kino angucken sollte.
Ich widerspreche dir in deiner Aussage, dass sich der Stil von Nolan hier abgenutzt hat, sondern ich würde eher sagen, Nolan hat hier eher wieder zurück in die Spur gefunden, weil ich zum Beispiel seine vorherigen Filme jetzt nicht mehr so gut, ich fand zum Beispiel Tenet nicht gut, ich fand Dunkirk okay, aber auch nicht so super. Interstellar will ich mir nochmal anschauen. Inception fand ich super und ich fand den Film jetzt auch einfach absolute Spitzenklasse. Auch wenn er mich zuweilen etwas verwirrt hat. Das möchte ich gar nicht irgendwie bestreiten, dass der zum Teil einen hier und da, ja, wie schon sagst, ein bisschen zu sehr verwirrt hat und verwirren wollte. Aber ich finde, das war jetzt seit Inception oder The Dark Knight sein bester Film. Und deswegen gebe ich dem Film auch 5 von 5 Popkörnern. Mein absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten ist natürlich The Dark Knight und der hat wahrscheinlich 6 von 5 Popkörnern, aber das ist so ein Film, der in seiner eigenen Liga spielt.
Nee, das hatten wir gesagt, ne? Bisher waren wir immer sehr vorsichtig mit der Vollwertung. Denn die genau, 6 gibt's nicht. Auch für Dark Knight gibt's keine 6.
Genau, aber ich finde, der Film, der hat dieses Thema in meinen Augen sehr gut abgehandelt und ich war zwischenzeitlich im Film so ein bisschen auch auf der 4 von 5 oder 3,5 von 5 Skala, aber ich muss sagen, ich fand dieser, auch wenn du den jetzt kritisiert hast, dieser Final Shot, wo man in die Augen von Cillian Murphy schaut und wo er dann einfach, wo die ganze Handlung des Films kulminiert in diesem Blick, in dem ihm klar wird, nachdem Einstein gesagt hat, wir haben jetzt halt quasi, oder du hast was geschaffen, was die Welt zerstören kann, und ihm das, natürlich war es ihm schon irgendwie vorher klar, aber dann ist dieser jetzt haut's rein Moment.
Und very, 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 very plakativ. Very, very plakativ.
Ich bin plakativer Kinogänger. Aber deswegen hat er mich voll gut abgeholt und deswegen kriegt er auch eine großzügige 5 von 5. Ja. Und ich stehe dazu.
Zu alles klar. 5 von 5. Ja. Jetzt müssen wir noch kurz ausloten, was wir als nächstes gucken.
Oh, das ist schwer, deswegen, ich habe schon geschaut, aber es, also der Film, der auf jeden Fall auf der Liste stehen wird, ist natürlich Killers of the Flower Moon im Oktober.
Aber ist das ein Blockbuster?
Das ist der neue von Martin Scorsese, also insofern.
Lassen wir als Blockbuster durchgehen. Finde ich ja gut. Finde ich ja sehr gut. Und, aber war da nicht irgendwas mit Mission Impossible, was du unbedingt sehen
Mission wolltest? Impossible habe ich gerade geschaut, habe ich vergessen in meiner Liste aufzunehmen, merke ich gerade, habe ich gerade geschaut, aber ich glaube, Mission Impossible würde von dir halt zu hart abgeprügelt werden in dem Review.
Ich fand Fallout super, ne?
Ja, deswegen noch mehr. ich bin aber auch offen zu sagen, wir machen im September noch ein Review und machen Mission Impossible 7 und einen Arthouse-Film deiner Wahl, würde ich mir auch antun.
Okay, also ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, was ich als nächstes nehme und ich habe auch gerade meine Infos nicht da, deswegen reiche ich das einfach nach. Aber lass uns mal gucken mit Mission Impossible. Ist halt doof, weil es ein erster von 2 Teilen oder sowas, ne?
Ja, aber das, also leichter erster von zwei Teilen insofern. Ja, aber dann lass uns Filme schauen.
Gut. Ja. Alles klar, war wieder sehr amüsant.
Vielen Dank, war wieder super und ich möchte die beiden verlorenen Recordings mal zusammenschneiden, aber kriegen wir hin. Insofern danke an unsere geduldige Audience. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war nicht zu lang. Aber ihr habt euch ja auch gerade wahrscheinlich Oppenheimer angeschaut, insofern es war ja nur ein Drittel von Oppenheimer.
Genau, alles klar. Genau. Schönen Abend allen.
Danke, ciao.